Ja, es war einmal ein guter König, ein wirklich guter König, der sehr beliebt war beim Volk. Der senkte die Steuern, er ermöglichte Bildung für die Armen und für die Kinder, er verteilte Brot, er besiegte die Feinde mit großer Macht. Ein wunderbarer König. Eines Tages sagte dieser König, ich würde gerne aus meiner Burg herabgehen ins Dorf und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ich würde die gerne mal kennenlernen, wie die so sind, wie mein Volk tickt. Er verkleidete sich als armer Mann, als Bettler und zog durch die Gassen. Er suchte nach Gastfreundschaft, er suchte nach offenen Türen, aber keiner würdigte ihn auch nur eines Blickes. Er roch ein bisschen unangenehm, er hatte komische Kleidung an und keiner interessierte sich für diesen komischen fremden Mann in der Stadt. Bis irgendwann ein kleines Mädchen näher kam. Ein kleines Mädchen, die guckte, den kenne ich doch irgendwoher, kam näher und näher und irgendwann schrie sie ganz laut, Leute, das ist der König, das ist unser König. Und auf einmal wurde alles anders. Also völlig neue Szene. Die Leute kamen auf die Straße. Die Leute holten frische Kleidung, holten Seife. Der Metzger schlachtete schon das Schwein, um ein Fest zu feiern. Sie bedankten sich bei ihm, sie lobten ihn, sie freuten sich. Jeder wollte mit ihm sprechen. Jeder wollte beim König sein. Als sie erkannten, mit wem wir es zu tun haben, da wurde alles anders. Auch wenn diese ausgedachte Geschichte so einen kleinen negativen Beigeschmack hat, sie lehrt uns doch eines, Erkenntnis bewegt. Erkenntnis bewegt. Wenn ich begreife, mit wem ich es zu tun habe. Gestern stand ich vor einem Millionär. Irgendwie wird einem da anders. Der ist nur an mir vorbeigegangen, so. Ich habe den nur kurz gesehen, aber irgendwie dachte ich, oh, wie verhalte ich mich jetzt? Das ist irgendwie anders. Wenn man etwas erkennt, mit wem man zu tun hat, dann kann das Auswirkungen haben auf unser ganzes Leben, auf unser Denken, auf unsere Worte, auf unsere Kleidung, wie wir uns verhalten. Erkenntnis bewegt. Dieser Gedanke taucht mehrfach in der Bibel auf. Ich würde sagen, sogar sehr oft, besonders im Neuen Testament und besonders im Kolosserbrief. Und da wollen wir heute einmal gemeinsam einen Abschnitt angucken. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr es gerne aufschlagen. Kolosser 1, Vers 9 bis 12. Ansonsten wird das auch hier vorne gleich stehen. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater danksagend. Es klingt erstmal sehr kompliziert, es ist Elberfelder, ich mag Elberfelder, aber wir gucken uns das ein bisschen genauer an. Vers 9, da startet Paulus und sagt zu der Gemeinde in Kolossee, deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag, wo wir es gehört haben, für euch zu beten. Wir hören nicht mehr auf. Was hat er denn gehört? Was hat Paulus begeistert? Gleich, Paulus kannte die Gemeinde wahrscheinlich gar nicht. Also man geht davon aus, dass Paulus wahrscheinlich noch nicht dort gewesen ist, dass er sie nicht selber gegründet hat. Das heißt, er hat wirklich nur von ihnen gehört. Und das finde ich beeindruckend. Der kennt die Menschen nicht und er hört nicht auf, für die zu beten. Und wenn ich so die Briefe von Paulus angucke, dann lese ich das immer wieder. Ich weiß gar nicht, wie viel hat der gebetet, dieser Mann? Wann hat er das alles gemacht? Vielleicht war das Leben damals noch ein bisschen stressfreier, ein bisschen ruhiger. Aber der muss ohne Ende gebetet haben für so viele Menschen, selbst Menschen, die er gar nicht kannte. Und das hat mich schon herausgefordert. Und ich habe mich gefragt, für wen habe ich heute eigentlich schon alles gebetet? Wer steht heute auf meiner Gebetsliste? Wenn wir ehrlich sind, dann steht da an erster Stelle oft ich und meine Familie. Noch jemand? Ich erwische mich dabei, dass Tage vergehen und ich nur an mich und meine Familie denke. Und Paulus, der muss irgendwie eine lange Liste gehabt haben. Das beeindruckt mich. Was hört ihr denn jetzt aus Kolossee, aus der Gemeinde? Ab Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Also er dankt auch ganz viel. Da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die in den Himmeln für euch aufbewahrt ist. Und so weiter. Er spricht noch von Wachstum und von Frucht. Also Paulus hört von einer jungen Gemeinde, da ist Glaube. Menschen kommen zum Glauben, da ist Liebe und da ist Hoffnung. Also Glaube, Liebe, Hoffnung, all die Dinge, wonach wir eigentlich streben als Christen. Eine Gemeinde, wo es läuft, eine Gemeinde, wo Wachstum ist. Er hört, es läuft gut, da passiert was. Und deshalb kann ich nicht aufhören, für euch zu beten. Das ist interessant. Ich bete meistens für die Leute, denen es schlecht geht. Ich bete meistens für die, wo ich merke, oh Mann, der hat Gebet wirklich nötig. Es gibt so Leute, da denkt man, die sind schon so fit, so reif. Ich glaube, die brauchen mein Gebet gar nicht mehr so. Die kriegen es ja auch so irgendwie hin. Und ich lerne hier bei Paulus, ich möchte eigentlich gerade für die beten, wo es gut läuft. Ich glaube, je höher ich eine Leiter hochkletter, desto tiefer kann ich auch fallen. Und vielleicht ist das auch in der Gemeinde so. Manchmal ist es so, dass ein junger Kerl, eine junge Frau vorne steht, ganz motiviert davon erzählt, was er oder sie mit Jesus erlebt hat. Und ich sitze in der Reihe und denke, dieser junge Mensch, der hat sich auch in der Kinderstunde. Der soll doch erstmal erwachsen werden. Manchmal erwische ich mich bei so doofen Gedanken. Oder man ist vielleicht sogar eifersüchtig und sagt, die Leute finden den toll, finden das toll, was der macht. Eigentlich wäre ich gerne da. Eigentlich würde ich gerne so toll Schlagzeug spielen können. Eigentlich würde ich gerne so toll dies oder das machen können. Manchmal fällt es uns schwer, uns mitzufreuen an den Erfolgen von anderen. Ich weiß nicht, ob es nur mir geht oder euch auch. Und von Paulus lerne ich hier, wenn ich Menschen sehe, die was mit Gott erleben, wenn ich Menschen sehe, die wachsen und die aufblühen, dann will ich mich freuen. Dann will ich mich wirklich freuen und weiter für sie beten, erst recht für diese Menschen beten. Und es gäbe viel, für was Paulus beten könnte. Es gäbe so viel, aber für eine Sache betet er ganz konkret, um Erkenntnis. Einmal die Folie einblenden. Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Das ist das große Gebetsanliegen von Paulus. Das irgendwie im Passiv steht, also dass ihr erfüllt werdet. Man kann sich nicht selber erfüllen, man muss von oben, von Gott erfüllt werden mit Erkenntnis. Und dennoch heißt das, dass die vielleicht nicht immer mit Erkenntnis erfüllt waren. Also ist es auch irgendwie eine Aufforderung, ja, lasst das zu. Lasst das zu, dass ihr erfüllt werdet, dass Gott euch erfüllen kann. Das ist das Gebetsanliegen für diese Gemeinde, wo es gut läuft. Erfüllen heißt so wirklich ein völliges Erfüllen, so ein völliges, durchtränktes Erfüllen. Erkenntnis, da geht es wirklich in erster Linie bei diesem Wort um ein Verstehen. Etwas zu begreifen. Da wurde noch nichts gemacht, da wurde noch kein Handgriff oder Handschlag getan. Es geht wirklich erstmal darum, was zu verstehen. Aber wir werden sehen, es wird weit über die Anhäufung von Wissen hinausgehen, dieses Gebetsanliegen. Aber damit fängt es an. Er betet, dass die Gemeinde etwas erkennt, dass sie mehr von Gott erkennt, dass sie erfüllt werden mit Erkenntnis. Hast du schon mal für Erkenntnis gebetet? Ich habe diese Stellen irgendwann gelesen, es gibt ja noch mehr Gebete von Paulus, wo er ganz ähnlich betet. An die Epheser schreibt er das, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Ein schöner Ausdruck, dass eure Augen des Herzens leuchten. An die Philipper schreibt er auch, dass ihr Erkenntnis und Einsicht in Liebe habt. Also immer wieder betet Paulus genau dafür. Und ich frage mich, wann mache ich eigentlich das mal, dass ich für andere Menschen für Erkenntnis bete? Irgendwie habe ich das selten gemacht, bis ich diese Stellen entdeckt habe. Und das fordert mich heraus, dieses fast vergessene Gebetsanliegen neu zu beleben, für mich und für andere zu beten. Das Spannende ist bei Erkenntnis, dass ich entweder voll davon sein kann oder nicht so voll. Wie so ein Schwimmbecken. Es gibt ein Schwimmbecken, da gibt es immer so einen Umlaufschutz drumherum. Und entweder fließt das Wasser immer über, weil es so voll ist. Und es gibt auch Schwimmbecken, da ist nur unten so eine kleine Pfütze drin. Es bleibt ein Schwimmbecken. Aber ein Schwimmbecken kann voll sein und überfließen oder es kann völlig leer sein. Ich glaube, Erkenntnis brauchen wir alle immer wieder, täglich. Deswegen ist das eigentlich der Hauptgedanke heute, den ich mitgeben will. Lass dich von Erkenntnis erfüllen. Lass es zu, dass Gott dir begegnet und dich füllt mit Erkenntnis. Das ist Paulus so wichtig, dass seine Briefe genauso aufgebaut sind. Der Kolosserbrief, da spricht er in den ersten beiden Kapiteln eigentlich nur, fast nur über Gott. Fast nur über die Größe, über die Schönheit Gottes, wer Jesus ist, was er getan hat. Er betet um Erkenntnis und dann sagt den Leuten, ja, so ist Gott, so handelt Gott, so wirkt Gott, das tut Gott. Er schwärmt einfach nur zwei Kapitel lang von Gott. Und dann, ab Kapitel 3, sagt er so, und jetzt geht hin und macht das und das. Und das ist oft so bei Paulus in seinen Briefen. Der erste Teil ist so ein bisschen theoretisch. Das ist Gott, so ist Gott. Und jetzt ab der Hälfte, so wollen wir leben. Das heißt, meine Nachfolge als Christ, die beginnt nicht bei Werken. Es beginnt nicht damit, dass ich einfach loslaufe und Bäume ausreiße, sondern sie beginnt bei Erkenntnis. Nachfolge beginnt bei Erkenntnis. Da, wo ich in die Stille gehe, da, wo ich Gott begegne, da, wo ich wieder über Gott staune, da, wo ich mir Gott wieder vor Augen male, meine Augen auf ihn richte und von ihm begeistert werde. Da beginnt Nachfolge. Da beginnt Bewegung und Veränderung. Die Menschen in der Stadt, die haben diesen armen Mann völlig übersehen, bis sie ihn erkannten. Als sie ihn erkannt haben, wer er wirklich ist, da fiel es ihnen ein, wow, das ist doch unser König, der hat doch das gemacht und der hat doch dies gemacht, der hat doch das getan. Und auf einmal wurde alles anders. Wir kommen zum nächsten Satzteil. Er betet hier, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis in aller Weisheit. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Ich habe mich gefragt, was ist der Unterschied zwischen Erkenntnis und Weisheit? Klingt erstmal ganz ähnlich. Erkenntnis ist wirklich, wenn ich etwas verstehe. Weisheit ist, wenn ich das lebe. Weisheit ist gelebte Erkenntnis. Es gibt Menschen, die wissen ganz, ganz viel, die sind sehr klug, aber die sind nicht weise, weil sie das nicht leben. Ein Beispiel. Ich habe vor kurzem mit einem Raucher gesprochen. Der erzählte mir, dass es sehr, sehr schwer ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Er gab zu, dass er süchtig ist. Er gab zu, dass es schlecht ist, dass es teuer ist, dass er ein schlechtes Vorbild für seinen Sohn ist. Und er hatte was erkannt. Das war eine Erkenntnis. Ich bin damit kein gutes Vorbild für mein Kind. Und ich nehme ihm das ab. Ich glaube ihm das, dass das unglaublich schwer sein muss, damit aufzuhören. Und ich möchte das gar nicht verurteilen. Aber anstatt dagegen anzukämpfen und zu sagen, okay, dann setze ich alles daran, dass ich diese Erkenntnis umsetze, hat er am gleichen Abend mit einem Krombacher in der Hand noch 3 weitere Zigaretten angezündet. Er war sehr klug, aber er war nicht weise, weil er das Wissen nicht umgesetzt hat. Und so ist es bei uns Christen auch manchmal. Ich muss an das Ein- und an das Ausatmen denken. Manche Christen denken, das Wichtigste ist, dass ich einfach nur einatme. Und andere denken, nee, ich muss eigentlich einfach nur ausatmen. Was passiert, wenn ich nur noch einatme? Probiert das mal. Stopp mal die Zeit. Was passiert, wenn ich einatme, einatme, einatme? Also ich kann das biologisch nicht erklären, was da passiert, aber irgendwann platze ich doch, oder? Also so stelle ich mir das vor. Da muss doch irgendwann was platzen oder irgendwas kaputt gehen, wenn ich nur noch einatme. Was passiert, wenn ich nur noch ausatme? Ganz lange ausatmen. Ich halte das nicht sehr lange durch, weil mir irgendwann die Luft ausgeht. Da fehlt doch was. Wenn ich nur ausatme, ich brauche doch Nachschub. Und genauso ist das mit der Erkenntnis und mit dem Leben. Manche Christen sagen, ey, Hauptsache, du musst nur Bibel lesen, die Bibel studieren und du musst einfach nur Gemeinschaft mit Gott haben, du musst einfach nur ganz, ganz viele Bücher lesen und ganz viele YouTube-Videos angucken und noch eine Predigt und noch eine Predigt und noch eine Predigt anhören. Und das ist ja eigentlich gut. Das ist ja eigentlich richtig gut, wenn wir das machen. Aber die tun nur das. Atmen ein, atmen ein, atmen ein. Der Kopf wird immer dicker, das Wissen wird immer größer und irgendwann, peng, platzt der Kopf. Und andere, die sagen, nee, das ist alles nichts für mich da. Mich in Ruhe hinzusetzen und zu lesen oder so, oder mal so ins Gebet zu gehen, fällt mir so schwer. Ich mache einfach was. Ich bin praktisch veranlagt. Ich mache das einfach so. Und wenn du nur gibst und nur tust und nur machst und nur dienst und überall dabei bist, dann geht dir irgendwann die Luft aus. Dann kannst du irgendwann nicht mehr. Dann brennst du irgendwann aus. Als Christen müssen wir einatmen, Erkenntnis sammeln, uns füllen lassen von der Größe und von der Schönheit Gottes und dann rauslassen, das muss raus. Das geht manchmal ganz automatisch und manchmal muss man auch selber bewusst sagen, ja, das muss jetzt raus, jetzt muss ich mich auch mal überwinden, das weiterzugehen. Erkenntnis muss raus, in aller Weisheit soll das gelebt werden. Vers 10, und hier kommt ein kleines, wichtiges Wort dazu, um des Herrn würdig zu wandeln. Bei Paulus' Briefen kann man das ganz oft machen, dass man sich diese kleinen Wörter anguckt, um den Text besser zu verstehen. Das ist das Ziel. Das Ziel von dem Ganzen ist, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Was heißt das? Ein Freund von mir, der hat in Paderborn bei einem großen Zeltlager für Kinder und Jugendliche hat der ein Beispiel gemacht. Der hat eine Kindergeschichte erzählt und hat dann Pantomime gemacht. Wir können das auch mal probieren hier. Ihr müsst einfach raten, was ich mache oder was ich bin. Okay? Golf, ja. Ich glaube, die Haltung war nicht sehr gut, aber Volleyball, genau. Das nächste mache ich nicht nach, das erzähle ich einfach, das wäre mir zu unangenehm. Und dann hat er die Hände in die Hosen gesteckt, hat so getan, dass wir da trinken und rauchen und sich prügeln und irgendwie rumspucken und rummotzen. Und alle Kinder raten, ein Schläger, ein Trinker, ein Gangster, ein Verbrecher, ein, keine Ahnung wer. Nein, nein, alles falsch. Ja, was ist der denn dann? Ein Fußballfan. Das könnte auch sein. Ja. Ein Prinz. Hä? Alle Kinder, hä? Ein Prinz? Der Sohn von einem König? Das passt doch nicht. Wer von euch kennt diesen Prinz? Ich hab. Marco, wer kennt den alles? Ja, die meisten hier, ne? Ich glaube, Hannover und Braunschweig, wir teilen uns den so ein bisschen. Also der vollständige Titel heißt Ernst August, Prinz von Hannover, Herzog zu Braunschweig. Oder besser bekannt als der Pinkel- und Prügelprinz. Ernst August wurde beobachtet, wie ein Kameramann verprügelt hat. Er wurde beobachtet, wie er eine Fotografin getreten hat und bei der Messe in Hannover hat er an den türkischen Pavillon gepinkelt. Das ist ein Prinz. Der Sohn aus einem edlen, einflussreichen Adelsgeschlecht. Und alle Welt fragt sich, was macht er da? Repräsentiert er sein Adelsgeschlecht? Lebt er so, wie es seinem Stand entspricht? Irgendwie nicht. Und vielleicht heißt genau, hilft uns das, diesen Vers zu verstehen, wir sollen des Herrn würdig wandeln. Als Kinder Gottes haben wir den Auftrag, würdig zu wandeln. Das ist ein schönes Wort, schönes altes Wort. Das könnte man auch mit gleichwertig übersetzen. Das heißt, als Repräsentanten, als Botschafter Gottes, als Kinder Gottes sollen wir ihn auf der Erde widerspiegeln, wiedergeben, würdig leben. Das heißt, wenn man dich sieht, dann soll das sein, wie man Gott begegnet, wie man Gott sieht. Wenn man mit dir spricht, dann soll man irgendwie dahin kommen und sagt, ja, da ist irgendwie Jesus, da lerne ich was von Gott. Würdig zu leben, zu allem Wohlgefallen. Und die Frage stelle ich mir immer wieder, sieht man Jesus durch mein Leben? Das ist eine sehr herausfordernde Frage. Zu allem Wohlgefallen, das heißt so, dass Gott Freude daran hat. Und ein alter, weiser Christ hat mir mal so drei Worte mit auf den Weg gegeben, die ich nicht vergessen habe bis heute. Der sagte so im Verabschieden, im Vorbeigehen, ey Simon, mach Jesus Freude. Mach Jesus Freude. Ich dachte, wow, das ist ein gutes Motto. Ich möchte rausgehen und Jesus Freude machen. Drei Worte, die ein ganzes Leben verändern können. Stell dir vor, dein Leben wäre eine Instagram-Seite oder eine Facebook-Seite für alle Leute über 30. Stell dir vor, jeder Gedanke, jedes Wort, alles würde dort gepostet werden, alles würde hochgeladen werden. Dein ganzes Leben wäre dort transparent. Bei manchen ist das so. Aber stell es mal bei dir persönlich vor. Was würde Gott mit Gefällt mir anklicken? Was würde Gott kommentieren? Wo würde Gott sich drüber freuen? So möchte ich irgendwie durch meinen Alltag gehen und sagen, ja, jeder Beitrag meines Lebens, mein ganzes Leben soll Gott Freude machen. Jeder Gedanke, alles, was ich denke und jedes Wort soll ein Spiegel sein von deiner Schönheit, Gott. Das ist irgendwie das Ziel von dem Ganzen. Aber das ist doch extrem schwer, oder? Das geht doch gar nicht, oder? Ja, das geht nicht. Wir werden immer wieder scheitern. Und genau deswegen starb Jesus ja für uns, weil wir aus eigener Kraft nicht so leben können, weil wir das nicht schaffen können, weil wir ihn brauchen, weil wir seine Vergebung brauchen, weil wir seinen Geist brauchen, um das zu schaffen. Und ich will dich ermutigen, wenn du da versagt hast, dann komm zu Jesus, dann bleib da nicht liegen, sondern steh auf und folg ihm weiter nach. Gott ist so voller Geduld und voller Barmherzigkeit. Ich glaube wirklich, je mehr ich Gott erkenne, je mehr ich begreife, mit wem ich es zu tun habe, desto mehr wird mein Leben sich verändern. Lass Erkenntnis in dein Leben, damit du lebst, wie Gott es gefällt, damit du Gott Freude machen kannst. Es folgen jetzt die Verse 10 bis 12 und da kommen so vier Punkte, die das genauer beschreiben. Was passiert denn da? Was passiert, wenn ich Erkenntnis mein Leben lasse, wenn ich begeistert von Gott bin? Was hat das alles für Auswirkungen? Und das ist faszinierend, weil das sind Dinge, die wollen wir alle haben eigentlich. Hier der erste Satzteil in Vers 10 ist es noch. Fruchtbringend in jedem guten Werk. Also, wenn ich nach Erkenntnis strebe, dann wird Frucht kommen. Manchmal frage ich mich ja, wieso passiert so wenig in meinem Leben? Wieso gebraucht Gott mich nicht? Wieso bin ich kein Segen für andere? Vielleicht, weil mir manchmal die Erkenntnis fehlt. Weil ich einfach blind durch den Alltag laufe und vergesse, wer der allmächtige und ewige Schöpfer Gott ist, der in mir lebt. Gott möchte Frucht bringen in jedem guten Werk. Nicht nur manchmal. Nicht nur, wenn du in die Kirche gehst, nicht nur, wenn Lego-Stadt ist oder Winterspielplatz, in jedem guten Werk, im Alltag, will Gott durch dich Frucht bringen. Und je mehr du ihn kennenlernst und ihm begegnest, desto mehr werden wir das erleben. Ich selbst durfte in meinem Leben immer wieder sehen, die Zeiten, wo Gott mich am meisten gebraucht hat, waren die Zeiten, wo ich am nächsten in seiner Gegenwart war, wo ich am meisten begeistert war von ihm. Der zweite Gedanke ist wachsend durch die Erkenntnis. Wir wollen wachsen. Alles in dieser Welt ist auf Wachstum ausgelegt. Kleine Pflanzen fangen klein an und gehen in die Höhe, dass manchmal ein dicker Baum draus wird. Kinder fangen winzig klein an und werden immer größer. Und auch wir Christen, wir sind manchmal so, wenn wir neu anfangen, wie kleine Kinder. Wir fangen ganz klein an und Gott will Wachstum schenken, dass wir wachsen und reifen und dazulernen und fest werden. Und das passiert, je mehr wir ihn erkennen, je mehr wir über ihn staunen. Und umgekehrt, wenn du dir keine Zeit nimmst, Jesus tiefer kennenzulernen, dann wirst du auch kein Wachstum erleben. Ein dritter Gedanke, Erkenntnis bringt Wachstum. Der Vers geht weiter. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut. Gekräftigt, das heißt, Erkenntnis stärkt uns auch irgendwie. Und das ist mir manchmal nicht bewusst. Manchmal bin ich so in meinen Sorgen und Problemen in meinem Kopf, dass ich ganz vergesse, wer der Gott ist, der mit mir geht. Der Herr der Engelsheere geht voran. Ist uns diese Kraftquelle bewusst? Wenn du an Jesus glaubst, dann lebt er in dir, der Geist Gottes in dir, dann haben wir Zugriff auf eine gewaltige Kraftquelle. Erkenntnis stärkt, Gott will uns stärken. Und der Maßstab dafür ist seine Herrlichkeit, damit wir geduldig, ausharrend dranbleiben können, dass wir standhaft bleiben können, dass wir Krisen bewältigen können. Der mächtige und ewige Gott möchte dich stärken, egal in welcher Situation du gerade steckst. Suche nach Erkenntnis und du wirst Kraft finden. Der vierte Gedanke, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Erkenntnis macht dankbar. Es ist so. Die Leute im Dorf, die waren dankbar, die waren fröhlich, diesem König zu begegnen. Wenn wir dem König begegnen, dann können wir nicht anders als dankbar zu sein. Dann wird uns das dankbar machen. Ja, vielleicht hier nochmal die Übersicht. Erkenntnis bringt Frucht, Erkenntnis bringt Wachstum, Erkenntnis stärkt uns und Erkenntnis macht dankbar. Das heißt, Erkenntnis ist nicht so eine einmalige Erleuchtung. Irgendwann habe ich zum Glauben gefunden, ich habe mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen und da hatte ich einmal Erkenntnis, sondern Erkenntnis ist irgendwie ein Lebensstil. Erkenntnis ist was Tagtägliches, wonach wir suchen sollten, worum wir beten sollten. Gott legt eine unglaubliche Verheißung drauf und ich würde sagen, das ist wie ein Schlüssel. Ich glaube, ein Tag wird anders, wenn ich morgens aufstehe und nicht als erstes auf mein Handy gucke, sondern als erstes auf Jesus schaue. Wenn ich nicht mit meinen Sorgen starte, was heute alles ansteht, sondern auf ihn schaue und über Gott nachdenke. Deswegen möchte ich mit zwei Gedanken schließen, ein Fazit ziehen. Das erste ist, lass uns darum beten. Lass uns viel mehr in unseren Gebetsgemeinschaften um Erkenntnis beten. Für uns selber, für unsere Familien und für unsere Gemeinde. Dass wir wieder mit Erkenntnis erfüllt werden. Dass wir solche Schwimmbecken werden, die übersprudeln. Die so von Gott begeistert sind, dass es gar nicht anders geht. Das muss raus. Lass uns darum beten, dass wir wieder erfüllt werden und wieder staunen können. Auch wenn wir schon 100 Jahre im Glauben sind, dass wir doch wieder von diesen einfachen und tiefen Wahrheiten begeistert werden. Zweiter Gedanke ist, suche nach Erkenntnis. Lass es zu. Nimm dir ganz bewusst Zeit im Alltag, um Gott anzubeten. Nimm dir ganz bewusst Zeit, um ihn zu erforschen, um mehr von ihm zu erfahren. Nimm dir Zeit, mit deinem Partner, mit Freunden zu beten, darüber zu reden. Vor allem darüber zu reden. Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, wir Christen können über so viel reden. Über das Wetter, über Fußball, über den Bau, über die Familie. Und manchmal reden wir so wenig über Christus. Das ist alles gut. Ich liebe es, über Fußball zu reden, aber manchmal reden wir so wenig über den, der uns doch am meisten begeistern sollte. Lass uns in unseren Gesprächen, in unserer Gemeinschaft wieder mehr von Jesus schwärmen. Ein Freund von mir, der hat das immer mal wieder gemacht. Ey Simon, was ist eigentlich deine Lieblingseigenschaft Gottes? Einfach so. War irgendwie ganz natürlich, wenn er das gemacht hat. Manchmal kommen wir uns so verkrampft vor, wenn wir sowas fragen. Traut euch das mal. Einfach mal nach dem Gottesdienst drüber zu staunen. Was fasziniert dich eigentlich am allermeisten gerade an Jesus? Da gibt es so viel. Und das hat mich so motiviert, solche Gespräche. Ja, bete um Erkenntnis und suche Erkenntnis. Ich möchte mit einem Bibeltext abschließen, aus Kolosser 1, Vers 15 bis 23. Paulus betet erst um Erkenntnis und sagt dann so, Leute, und das ist unser Gott. Das ist unser herrlicher Gott. Und so möchte ich auch diese Predigt beenden und einfach auf diesen Gott hinweisen. Ja, hör genau zu, vielleicht machst du die Augen zu und geh ins Gebet. Lass uns wirklich zusehen, dass wir mit Erkenntnis erfüllt werden. Kolosser 1, Vers 15 bis 23. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt. Durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Amen.